Jetzt, wir wollen anhand der Bibel sehen, was die Bibel ganz Konkretes darüber zu sagen hat. Über die himmlische Herrlichkeit einerseits, aber dann wollen wir auch den Ausdrücken wie Hades, Sheol, Hölle, Tartarus, Abgrund, Paradies, dritten Himmel, das Vaterhaus, das himmlische Jerusalem und so weiter nachgehen. Frage: Haben alle das Skript bekommen? Nein, das ist wichtig, man muss das haben. Unter dem ersten Punkt wollen wir uns heute Nachmittag mit den drei Himmeln beschäftigen. Die Bibel unterscheidet mehr als einen Himmel. Wir finden die Atmosphäre, den Lufthimmel, in 1. Mose 1, Vers 6 bis 8, beim zweiten Schöpfungstag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, und sie scheide die Wasser von den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, welche unterhalb der Ausdehnung, von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es war also. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es war Abend und es war Morgen, zweiter Tag. Hier wird die Ausdehnung Himmel genannt. In der Fußnote zu diesem ersten Punkt unten habe ich erklärt, man sollte das Wort, das hebräische Wort Rakia, unbedingt mit Ausdehnung, auf keinen Fall mit Feste oder Wölbung übersetzen. Rakia geht nämlich zurück auf ein Verb, das heißt Raka, plätten, breitschlagen, dünnschlagen. Und von daher bedeutet Rakia etwas, das sehr dünn und weit ausgebreitet ist. Es enthält aber in der Wortwurzel drin nichts Metallisches oder Gewölbtes. Einfach der Grundgedanke ist dünn und weit ausgedehnt. Und das ist eine schöne Bezeichnung für die Atmosphäre, die eben hauchdünn ist, aber weit, weit ausgedehnt. Hier beim zweiten Schöpfungstag musste die Atmosphäre gewissermaßen der Trennungsbereich sein zwischen dem Wasser unten auf der Erde und einer Wasserdunsthülle damals, die als Strahlenschutz und Treibhauseffekt vor der Sintflut eine Funktion hatte. Die ist aber in der Sintflut dann abgeregnet und darum existiert die heute nicht mehr. Also diese Wasserdunsthülle. Die ist weg. Aber es geht uns jetzt einfach um den Ausdruck der Ausdehnung als Lufthimmel. Das, was Sie als blauen Himmel sehen, das ist die Atmosphäre. Die Bibel unterscheidet weiter den Kosmos, das Weltall. In 1. Mose 1, Vers 1 finden wir nämlich schon, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das ist nun nicht die Atmosphäre, sondern das ist das Weltall, der Kosmos. Wenn wir 1. Könige 8 aufschlagen, dann lernen wir, diese beiden Himmel noch einmal zu unterscheiden. Bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem sagte Salomo, das kann ja nicht sein, dass Gott in diesem kleinen Raum des Allerheiligsten wohnen sollte. In wörtlichem Sinn, dass Gott da eingegrenzt wäre. Und Salomo sagt, 1. Könige 8, 27, aber sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, die Himmel und der Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Der Ausdruck der Himmel und der Himmel bezeichnet die Atmosphäre und dann der Kosmos, der die Atmosphäre in sich beinhaltet und selber so unvergleichlich viel größer ist. Das heißt, im ganzen Weltall kann Gott nicht gefasst werden. Er ist allgegenwärtig. In Jerusalem hat er sich auf ganz besondere Weise offenbart. Das heißt, wohnen an einem Ort. Aber Gott kann nicht auf diesen Ort eingegrenzt werden. Das ganze Weltall, der Himmel und der Himmel können ihn nicht fassen. Und wenn man diese Unterscheidung einmal hat, von zwei Himmeln, ist man weniger überrascht, wenn es dann im Neuen Testament plötzlich um einen dritten Himmel geht. Paulus schreibt in 2. Korinther 12, Vers 2, ich kenne einen Menschen in Christo. Vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht. Gott weiß es. Einen Menschen, der entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Und ich kenne einen solchen Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, welche der Mensch nicht sagen kann oder sagen darf. Über einen solchen werde ich mich rühmen, über mich selbst aber werde ich mich nicht rühmen, es sei denn meiner Schwachheiten. Paulus spricht also hier von einer Entrückung in den dritten Himmel. Das ist also ein Bereich, der nicht übereinstimmt mit dem bekannten Weltall. Weder mit dem Lufthimmel noch mit dem Universum. Gagarin damals, einer der ersten russischen Kosmonauten, hat doch da, das war in 59, ich mag mich nicht mehr erinnern, ich war gerade ein Jahr alt, hat er doch gesagt, er hätte Gott nicht gesehen, er sei doch ins Weltall geflogen, hätte Gott nicht gesehen, um den sowjetischen Atheismus zu stützen. Das war wirklich Torheit, Dummheit. Denn er ist ein bisschen über den Lufthimmel hinausgekommen, über den ersten, und hat so den Bereich des zweiten Himmels in seinem Anfangsstadium, Anfangsbereich, hat er da besucht. Das hatte nichts zu tun mit dem dritten Himmel. Und dann kommt noch dazu, ein Evangelist hat das einmal sehr hart ausgedrückt. Mit einem solch, es heißt doch in der Bergpredigt, glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und mit einem solchen schmutzigen roten Herzen kann man Gott nicht schauen. Ja, also das zu den drei Himmeln. Jetzt eine sprachliche Bemerkung. Für Himmel steht im Alten Testament immer das hebräische Wort Shamayim. Dieses Wort kommt nur in der Mehrzahl vor. Das gibt es nicht in der Einzahl. Auch dann, wenn nur ein Himmel gemeint ist, benutzt man immer Shamayim. Das ist der Grund, warum gewisse Übersetzungen, die haben die Himmel, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, und andere haben den Himmel. Es sind beide richtig. Das ist das Gleiche, zum Beispiel auch das Wort Mayim, das heißt Wasser, ist hebräisch ein Mehrzahlwort, das nicht in der Einzahl vorkommt. Mayim, Mayim heißt Wasser, Wasser. Aber das ist der Grund, warum die einen Übersetzungen haben die Wasser über den Wassern und andere haben über dem Wasser. Das ist ein Mehrzahlwort, das gar nicht in der Einzahl gebraucht wird. Im griechischen Neuen Testament kommt Himmel in der Einzahl vor, Uranos, und in der Mehrzahl, Uranoi. Und hier eine Regel. Eine Regel kann bekanntlich auch Ausnahmen haben. Die Einzahl bezeichnet eher das Sichtbare, also einen sichtbaren Himmel, während die Mehrzahl eher für den himmlischen Wohnort Gottes verwendet wird. Im Englischen haben wir doch zwei Wörter für Himmel, Sky und Heaven. Also Gagarin ist ein bisschen über den Sky hinausgekommen, über den Lufthimmel, aber Heaven bezeichnet dann eher den Wohnort Gottes, den dritten Himmel. So kann man das im Englischen sehr schön unterscheiden, das haben wir auf Deutsch nicht. Und wie gesagt, im Neuen Testament wird das mit der Einzahl bzw. mit der Mehrzahl so unterschieden, als Regel. Jetzt haben wir bereits die Brücke zum nächsten Thema. Zweitens, das Paradies. Und zwar aus dem Grund, weil in dieser dritten Himmelstelle, 2. Korinther 12, da wurde doch das Ganze zweimal von Paulus erzählt. Und beim ersten Mal sagt er, in den dritten Himmel entrückt, und nachher sagt er, ins Paradies entrückt. Das macht uns also klar, dass der Begriff Paradies, der dreimal im Neuen Testament vorkommt, Lukas 23, 34, 2. Korinther 12, 4 und Offenbarung 2, 7, dass das etwas zu tun hat mit dem dritten Himmel. Die Septuaginta-Übersetzung, das ist die älteste griechische Bibel, 3. Jahrhundert vor Christus, die hat den hebräischen Text 1. Mose 8 so übersetzt. Und der Herr, Gott, pflanzte ein Paradies. Paradeisos. Das ist ein Schreibfehler. Paradeisos soll das heißen. S am Schluss. In Eden, gegen Osten, und setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Hier wurde das Wort, das hebräische Wort Gan, Garten, einen Garten in Eden, wurde übersetzt mit ein Paradies in Eden. Also im Alten Testament, in der griechischen Übersetzung, kommt das Wort Paradies bereits vor für den Garten Eden. Und jetzt wissen wir auch, woher das kommt, dass wir über das Paradies sprechen, wenn man von dem Garten, wo Adam und Eva war, spricht. Das kommt von der Septuaginta her. Im Alten Testament steht dort nicht Paradies. Aber die Übersetzung ist gut, denn das griechische Wort Paradeisos kommt vom Persischen her. Im Altpersischen gibt es das Wort Pairidaeza. Das bezeichnet ein umzäuntes Gebiet. Auch ein hebräisches Wort hat man vom Persischen her übernommen als Fremdwort. Hebräisch Pardes, umzäunter Garten, Park, Forst. Ich habe hier alle drei Stellen angegeben, wo das vorkommt. Im Hohenlied, Prediger und im Buch Nehemia. Also wir sehen einen Zusammenhang zwischen dem Garten Eden und dem dritten Himmel. Der Zusammenhang wird uns aber noch deutlicher werden im Weiteren. Jetzt gehen wir zunächst einfach mal zur ersten Stelle über das Paradies im Neuen Testament. Lukas 23, Vers 34. Ja, das ist richtig. 23, Vers 43. Ich lese schon Vers 42. Dort hat der mitgekreuzigte Verbrecher, der sich bekehrt hat, gesagt: Gedenke meiner, Herr, wenn du in deinem Reiche kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Übrigens, das ist so gewaltig. Der Mitgekreuzigte glaubte also offensichtlich, dass der Gekreuzigte in der Mitte einmal als König in seinem Reich erscheinen wird. Der sah ihn jetzt da am Kreuz und wusste, der wird wiederkommen. Und er sagt: Gedenke, meiner Herr, wenn du in deinem Reich, wörtlich sogar Königreich, kommst. Muss man sich mal vorstellen, was der für einen Gesinnungswandel durchgemacht hat und plötzlich in dem, den er vorher gelästert hatte, nach Matthäus, plötzlich sieht er den Messias, der wiederkommen wird. Und der Herr sagt ihm nicht: Ja, ich werde dann an dich denken, wenn ich im Königreich komme, in der Zukunft. Sondern er sagt ihm: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nicht im Reich des Messias, hier auf Erden, sondern im Paradies. Und er sagte: Gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Also dann einmal in der Zukunft. Und der Herr sagt: Nein, nicht in der Zukunft. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und er sagt einfach: Gedenke meiner. Dass er also, dass der Herr sich seiner erinnert und ihm wohltut. Aber der Herr sagt auch viel mehr: Heute wirst du mit mir, in Gemeinschaft mit mir, im Paradies sein. Es sind also drei Punkte. Der Ort soll ein anderer sein, nicht im Reich, sondern im Paradies. Nicht dann mal in der Zukunft, sondern heute. Und nicht nur einfach seiner Gedenken, sondern in Gemeinschaft mit ihm dort. Also der Verbrecher durfte am gleichen Tag wie der Herr Jesus nach dem Tod ins himmlische Paradies eingehen, weil er sich noch bekehrt hatte. Das Paradies wurde im Judentum unter den Rabbinern genannt der Schoß Abrahams. Und diesen Ausdruck finden wir in der Geschichte in Lukas 16. Ausgerechnet im gleichen Evangelium, wo über das Paradies gesprochen wird, wird auch über den Schoß Abrahams gesprochen. Es ist eine Geschichte, nicht ein Gleichnis, wie oft gesagt wird. Unten in der Fußnote habe ich eine Begründung, warum es kein Gleichnis ist. Erstens mal, der Text dort in Lukas 16 spricht nicht von einem Gleichnis. Oft wird in den Evangelien ausdrücklich über Gleichnisse gesprochen. Dann weiß man, jetzt kommt ein Gleichnis. Also hier haben wir schon mal objektiv gesagt, keinen Hinweis im Text, dass es ein Gleichnis sein soll. Weiter, in Gleichnissen im Neuen Testament kommen nie Eigennamen vor. Und hier werden wir finden den Namen Lazarus, Abraham und Mose. Lukas 16, 20 und 29. Auch nie werden in Gleichnissen historisch bekannte Personen erwähnt. Gut, Lazarus, wir kennen ihn nicht mehr. Aber Leute, die in der Geschichte ganz bekannt waren, werden hier erwähnt wie Abraham, Mose und die Propheten. Lukas 16, 29. Das kommt nie vor in Gleichnissen. Also wir haben hier überhaupt nicht davon auszugehen, dass es sich um ein Gleichnis handelt, sondern um eine Geschichte. Ich lese 16, 19. Es war aber ein gewisser reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Es war aber ein gewisser Armer mit Namen Lazarus, der an dessen Tor lag, voller Geschwüre, und er begehrte sich von den Brosamen zu sättigen, die von dem Tisch des Reichen fielen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln getragen wurde in den Schoß Abrahams. Da haben wir den rabbinischen Ausdruck für das Paradies. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und in dem Hades, wichtiger Ausdruck, darauf kommen wir zurück, seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleicherweise das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, damit er ihnen ernstlich Zeugnis gebe, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber spricht zu ihm, sie haben Moses und die Propheten, lass sie die hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm, wenn sie Moses und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Hier wird also wirklich der Vorhang zum Jenseits geöffnet. Nicht in einem Gleichnis, sondern in einer wirklichen, stattgefundenen Geschichte. Also jetzt gehen wir mal erst so weit, dass wir hier den Ausdruck der Schoß Abrahams herausnehmen als Bezeichnung für das Paradies. Paulus verwendet noch einen weiteren Ausdruck und nennt in Philipper 1, Vers 23 diesen Ort schlicht bei Christus. Das heißt, bei dem Messias. Philipper 1, 23. Ich werde aber von beiden bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Denn es ist weit besser. Das Bleiben aber im Fleisch ist nötiger um euretwillen. Bei dem Messias sein. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nicht wahr? Von daher leitet sich auch der Ausdruck, kann man den Ausdruck herleiten, bei Christus. Wieder als ein Ausdruck für das Paradies. Es ist weit besser, also herrlicher, als hier auf Erden zu sein. Aber Paulus sagt, ich muss hier sein. Ich habe eine Aufgabe. Darum sagt er, aber es ist nötig, dass ich jetzt noch da bleibe. Obwohl ich Freude habe, Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Aus dem, was wir bisher gefunden haben, schließen wir das Paradies, der Schoß Abrahams, bei Christus. Das ist der Ort der Abgeschiedenen, der Verstorbenen. Und jetzt gehen wir und bekommen eine Brücke dadurch zu Offenbarung 6. Offenbarung 6, Vers 9. Dabei müssen wir wissen, in Kapitel 4, Vers 1 wurde Johannes in den Himmel entrückt. Und von dort weg beschreibt er alles, was er im Himmel gesehen hat. Ich lese jetzt also darum zuerst 4, 1. Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach, komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und weiter beschreibt dann Johannes, was er sah. Alsbald war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand in dem Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und so weiter. Ich lese jetzt Kapitel 6, Vers 9. Und als es, das Lamm Gottes im Himmel, das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächest du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet würden. Also wir nehmen einfach wahr, was sieht Johannes hier im Himmel? Einen Altar. Und am Fuß des Altars sieht er die Seelen derer, die ermordet worden waren. Als Zeugen. Das ist offensichtlich der Brandopferaltar im Himmel. Nicht wahr? Beim Brandopferaltar in Jerusalem, vor dem Tempelhaus war der, da goss man jeweils das Blut der geschlachteten Tiere an den Fuß des Altars. Und hier wird nicht gesprochen über Blut, sondern hier wird gesprochen, Johannes sah, unter dem Altar, also ganz unten am Altar, die Seelen derer, welche hier geschlachtet worden waren. Nun ist es interessant, dass ja das Blut der Opfertiere, wird ja in 3. Mose 17 erklärt, die Seele, oder man kann auch übersetzen, das Leben ist im Blute. Ja, so ist der Zusammenhang zwischen dem Blut und den Seelen hier. Johannes sieht also die Seelen unten am Altar, da wo man in Jerusalem in der entsprechenden am entsprechenden Ort jeweils das Blut hingegossen hatte. Aber was stellen wir weiter fest? Diese Seelen im Himmel, die können sprechen. Die können Gott im Gebet ansprechen. Hier, diese rufen um Rache. Und dann wird ihnen ein Priestergewand gegeben. Wir sehen, es ist eine Tempelsituation. Altar, die Seelen und jetzt die Priestergewänder. Einem jeden wurde ein weißes Gewand gegeben. Und es heißt, ihr müsst noch warten, es braucht noch einige Zeit und es werden noch andere hierher kommen, als nachdem sie getötet sein werden. Jetzt können wir den Schluss ziehen, aha, also was wir hier sehen, da mit dem Altar vor dem himmlischen Tempel, da sind wir wo? Im Paradies. Das ist der Schoß Abrahams, das ist bei Christus. Und noch etwas. Jetzt wird klar, dass alles, was hier beschrieben wird, ab Kapitel 4, Vers 1, was Johannes so im Himmel sieht, das hängt alles damit zusammen. Er sieht nämlich noch anderes. Ich habe das hier alles aufgeführt. Was er sieht in Offenbarung 4 bis 6, da sieht er Gott auf seinem Thron. Kapitel 4, Vers 2. Das ist die himmlische Bundeslade mit den Cherubim-Engeln darüber. Die Bundeslade im Tempel auf Erden war ja jeweils der Thron Gottes. Das war der Thron Gottes. Und jetzt sehen wir einen originalen Thron im Himmel. Das ist die himmlische Bundeslade. Die sieht Johannes. Übrigens in 11, Vers 19 spricht er ausdrücklich über diesen Thron als Bundeslade. Ich lese vor. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Die Bundeslade. Im Himmel. Und der Tempel Gottes im Himmel. Nun, wir wissen ja, in 2. Mose 25 und folgende, wo Mose die Stiftshütte gezeigt bekommen hatte, die er machen sollte, da wurde ihm der originale Tempel im Himmel gezeigt und es wurde ihm gesagt, mache alles ganz genau nach der Vorlage, die dir auf dem Berg gezeigt worden war. Also Mose hatte damals schon einen Blick in den Himmel und sah den originalen Tempel, den er kopieren sollte, in der Stiftshütte. Und jetzt Johannes, 1600 Jahre später, wird in den Himmel entrückt und er sieht wieder den originalen Tempel. Darum den Thron Gottes, die Bundeslade, aber noch mehr. 4 Vers 4, da sieht er 24 Älteste mit weißen Priestergewändern. Und Johannes hat sofort verstanden, was das ist. Die 24 Älteste in Jerusalem, im Tempel, das waren die Häupter der 24 Priesterklassen. Das waren die Ältesten. Und jede Priesterklasse gab es einen Ältesten. Er sieht also eine Priesterschaft versammelt im Himmel. Dann sieht er den siebenarmigen Leuchter im Himmel, Kapitel 4, Vers 5, sieben Feuerfackeln. Dann sieht er das Waschbecken, 4, Vers 6. Er sieht die vier Cherubim-Engel um den Thron hier, 4, 6 bis 8. Er sieht ein Buch mit sieben Siegeln in der Hand Gottes, 5, Vers 1. Dann sieht er das Lamm Gottes wie geschlachtet, 5, Vers 6, das ist der Herr Jesus Christus. Weiter sieht er eine unzählbare Schar von Engeln, 5 Vers 11. Und jetzt kommen wir zu unserer verlesenen Stelle. Dann sieht er den Brandopferaltar, 6, 9. Und später, Kapitel 8, Vers 3, sieht er den goldenen Räucheraltar, 11, Vers 19 habe ich schon erwähnt. Überhaupt den Tempel Gottes im Himmel sieht er, die Bundeslade. Und später, Kapitel 15, Vers 2, sieht er Menschen, die im Himmel das Lied Moses und das Lied des Lammes singen, das ist eine Sabbatfeier im Himmel. Wir können das schnell aufschlagen. Also man staunt, die Offenbarung ist ein Himmelsbuch, das im Detail beschreibt, wie das himmlische Heiligtum aussieht und was da geschieht. 15,2. Und ich sah wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt. In 1. Könige 7, 23 wird das große Waschbecken vor dem Salomonischen Tempel genannt, das Meer. Es war aus Kupfer, aus blankem Kupfer. Aber das Himmlische ist so perfekt spiegelnd, dass es genannt wird wie ein gläsernes Meer. So blank, als wäre es aus Glas. Ja? Ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt. Und die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Harfen Gottes und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte dich, nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Johannes hat sofort realisiert, was das ist. Das hat er von Jerusalem her gekannt. Die Harfensänger, die levitischen Harfensänger, haben nämlich unter anderem im Priestervorhof, beim Altar, haben sie gesungen, während dem Opfer. Vor dem Waschbecken. Und jetzt heißt es hier, sie singen das Lied Moses und das Lied des Lammes. Das hat Johannes sofort verstanden. Nämlich zu seiner Zeit, als der Tempel noch stand, hat man immer am Sabbat aus 5. Mose 32 gesungen. Dieses wunderbare Lied von Mose, wo auch der Vers vorkommt: Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und Sondertrug, gerecht und gerade ist er. Das ist das Lied Moses. Das hat man beim Morgenbrandopfer gesungen am Sabbat. Und dann das Lied des Lammes, das ist 2. Mose 15. Das Lied, das man nach dem Passa, nach dem Durchzug durchs Rote Meer gesungen hat. Das kam beim Abendbrandopfer, das ab 3 Uhr geopfert wurde. 9 Uhr Morgenbrandopfer, 3 Uhr Abendbrandopfer. Also er wusste sofort, das ist Sabbat. Aber das hat man ja im Alten Testament nicht, diese Einrichtung. Das kam erst im späteren Judentum auf, diese Sitte. Und wir kennen sie aus dem Talmud. Das heißt, ohne den Talmud wüssten wir nicht, dass es da um Sabbat geht, um eine Sabbatfeier. Und Johannes sieht, diese Menschen, die haben so viel durchgemacht an Versuchung und sie sind treu geblieben. Jetzt sind sie im Himmel. Und was tun sie? Sie sind in die Sabbatruhe Gottes eingegangen. Jetzt haben sie keine Versuchung mehr, keinen Druck. Jetzt sind sie in der Ruhe Gottes. Und so heißt es ja in Hebräer 4, dass für das Volk Gottes steht noch bevor eine Sabbatruhe. Das ist die Sabbatruhe, die Johannes hier sieht. Menschen, die durch schrecklichste Versuchungen durchgegangen sind, eingegangen in die Ruhe und sie können Gott preisen. Also nicht eingegangen in die Passivität, ja? Sondern sie sind da hier mit Harfen versehen und loben Gott für seine Treue und seine gerechten Wege. Ohne ihm irgendwie Vorwürfe zu machen. Warum hast du uns durch so schlimme Wege gehen lassen? Nein, sie singen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege. Nichts von Bitterkeit. Das ist eindrücklich. Und weiter, was sieht Johannes? Er sieht dann in 15,8, sieht er die Schechina, die originale Schechina, die Wolkenfeuersäule im Himmel. Dann sieht er die Hochzeit des Lammes, die Ehefrau und die Geladenen, Kapitel 19, Vers 6 bis 9. Also, es stellt sich heraus, die Offenbarung ist ein richtiges Tempel-Himmelsbuch. Und noch etwas. Wir haben 4 Vers 1 gelesen. Johannes sah in der Vision eine Tür im Himmel. Die war offen. Das heißt nicht, die wurde geöffnet, 4 Vers 1, sondern sie war offen und dann hörte die Stimme: Komm hier herauf. Und dann wird er in den Himmel entrückt. Ich bin mal durchgegangen durch die Bibel, wo überall wird der Himmel geöffnet. Man findet im Alten und im Neuen Testament eine ganze Reihe von Stellen, wo Menschen erleben, plötzlich wird der Himmel geöffnet. Zum Beispiel Hesekiel 1. Plötzlich wurden diesem frustrierten Propheten in der Verbannung die Himmel geöffnet. Aber in allen Stellen vor der Kreuzigung heißt es, der Himmel wurde geöffnet. Und in allen Stellen, die nach der Kreuzigung vorkommen, heißt es immer, der Himmel war offen. Nicht, wurde geöffnet. Und darum haben wir mit Berechtigung am Anfang das Lied gesungen: Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Also der Himmel, der dritte Himmel, steht eigentlich offen für die ganze Welt als Einladung. Ihr könnt hierher kommen, aber nur aufgrund des Opfers von Golgatha. Einen anderen Grund gibt es nicht. Und da kommt noch etwas dazu. Johannes geht ja dann in den Himmel hinauf und dann sieht er im Himmel, ich habe das bereits erwähnt, Kapitel 5, Vers 6, das Lamm Gottes wie geschlachtet. Also er sah ein Lamm mit der Schächtungswunde. Der Herr Jesus als Mensch im Himmel hat heute noch die Wunden von der Kreuzigung in Händen und Füßen und auch auf der Seite. Nach der Auferstehung hat man ihn daran erkennen können. Und wenn er einmal zurückkommen wird für das jüdische Volk, in Sacharja 3, 12, Vers 10 heißt es, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und dann in Kapitel 13, Vers 7, und wenn jemand zu ihm spricht, was sind das für Wunden in deinen Händen? Dann wird er sagen, das sind die Wunden, die mir geschlagen worden sind, im Hause der, die mich lieben. Also der Erlöser ist im Himmel. Wie geschlachtet, aber er lebt. Jetzt, Johannes kannte das. Immer wenn man damals in Jerusalem im Tempel das Brandopfer geschlachtet hat um 9 Uhr morgens, dann hat man die Tempeltüren außen geöffnet für das Volk, dass sie hinaufströmen können. Also die geöffneten Tore und das geschlachtete Lamm, das gehört zusammen. Und darum sieht er den Himmel offen. Aha, das Opfer ist, die Schächtung ist durchgeführt worden. Also wir sehen, wie viele Dinge aus dem Himmel, die sind bereits im Tempel zur Zeit der Evangelien praktiziert worden, so gewissermaßen als Vorgeschmack. Und das führt uns zum nächsten Punkt auf dem Blatt. Der Tempel im Himmel wird von dem Herrn Jesus das Haus meines Vaters genannt. Nämlich in Johannes 14, Vers 2. Und jetzt ist es wichtig zu sehen, die gleiche Bezeichnung für den Tempel in Jerusalem hat er verwendet in Johannes 2, Vers 16. Er hat den Tempel gereinigt von den Verkäufern und er hat gesagt, Johannes 2, 16, nehme dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Und dieser Ausdruck kommt nur noch einmal vor in der Bibel, das Haus meines Vaters, und zwar in Johannes 14, 2. Ich lese, an dem Vorabend vor der Kreuzigung gesprochen. In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Im Haus des Vaters viele Wohnungen. Nun, die Jünger kannten das. Im Tempel gab es in unmittelbarer Nähe zum Allerheiligsten ein spezielles Gebäude, wo die Priester wohnten, schliefen, wenn sie Dienst hatten. Also der Herr Jesus spricht hier über den himmlischen Tempel und die himmlischen Wohnungen der Priester. Er will dorthin gehen, diese Stätte bereit machen und dann kommt er zurück zur Entrückung, um all die Gläubigen dorthin zu nehmen. Die Jünger kannten das alles vom Tempel in Jerusalem und für sie war das so vertraut, das war für sie ein Vorgeschmack von dem Schönsten, das noch kommt. Und in der Offenbarung ist es uns also so im Detail breit ausgeführt. Wir finden also viel mehr über das Jenseits in der Bibel, als man so gemeinhin annimmt. Jetzt kommen wir wieder auf die Erde und machen Pause. Wir sind vor der Pause gekommen bis zum Haus des Vaters. Und haben also gesehen, dass wir das sehr gut platzieren können innerhalb dieses himmlischen Tempels. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Erlösten, die durch Christus Erlösten, sind ja Könige und Priester. Offenbarung 1, Vers 5 sagt Johannes als Gruß den Gemeinden, B, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Erlösten sind Priester und Könige. Das erklärt übrigens gerade auch die 24 Ältesten im Himmel. Die haben weiße Gewänder und goldene Kronen. Und es sind Häupter der Priesterklassen. Sie vertreten in dem Sinn alle Erlösten im Himmel, die Priester und Könige sind. Und so sieht also Johannes gewissermaßen die Entrückten bereits im Himmel, dargestellt, symbolisiert durch die 24 Ältesten. Da sind wir im Paradies und da haben wir auch die Märtyrer aus der Drangsalzeit. Das sind Gläubige, die nicht zur Gemeinde gehören, sondern bereits zum Zeitalter nach der Entrückung. Darum fordern sie Gericht und Rache. Das ist eine andere Sprache. Aber die sind auch da, im Himmel. Und das führt uns nun zum nächsten Punkt, zum Thema das himmlische Jerusalem, der himmlische Berg Zion, das himmlische Vaterland. Wir haben also gesehen, Offenbarung 11, Vers 19, es gibt einen Tempel im Himmel. Nun, Galater 4, Vers 26 spricht über das Jerusalem droben, welches unsere Mutter ist. Hebräer 11, Vers 10 heißt es von Abraham, denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. In Vers 16 heißt es von den Patriarchen, jetzt aber trachten sie nach einem besseren Vaterland, das ist himmlischen. Darum schämt sich Gott ihr nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Und den Erlösten des Neuen Testaments wird gesagt, Hebräer 12, Vers 22, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln. Jetzt sehen wir, die Bibel spricht nicht nur über einen Tempel im Himmel, sondern auch noch über eine Stadt im Himmel, das himmlische Jerusalem und noch mehr über ein himmlisches Vaterland. Es gibt ein himmlisches Vaterland und in diesem himmlischen Vaterland gibt es eine Stadt, das himmlische Jerusalem und dann gibt es noch den Tempel, den wir in der Offenbarung ganz besonders im Detail beschrieben gefunden haben. Und es gibt einen Berg Zion. Ja, das ist der Tempelberg. Einen himmlischen Berg Zion. Und jetzt wird uns deutlich, eben der Tempel in Jerusalem war einfach ein Abbild von dieser himmlischen Realität. Wie auch schon die Stiftshütte früher. Und das Paradies in Eden war schon damals ein Abbild gewissermaßen von dem himmlischen Paradies. Jetzt wird einem vielleicht auch deutlicher, im Paradies, in 1. Mose 2, da gibt es ja auch eine Quelle. Und die wird dann zu Flüssen. Und es gibt da viele Bäume. Und wenn man schaut, die Beschreibung des Salomo-Tempels, da gibt es viele Palmen, die im Heiligtum an den Wänden eingezeichnet waren. Sieht man die Parallele zwischen Garten Eden und dem Heiligtum? Und von dem Hesekiel-Tempel heißt es ja in der Zukunft, Hesekiel 47, dass aus dem Tempel eine Quelle entspringen wird, die dann zu Flüssen wird. Jetzt merken wir, wie viel stärker der Garten Eden einen Zusammenhang hat mit dem himmlischen Paradies. Und noch etwas, in Eden finden wir auch die Cherubim, die den Weg zum Baum des Lebens versperrt haben. Und das finden wir im Tempel immer. Die Cherubim über der Bundeslade und die Cherubim am Scheidevorhang, die früher den Zugang zu Gott versperrt hatten. Aber mit dem Tod Christi ist der Scheidevorhang geöffnet, zerrissen, sodass der Zugang ans Herz des Vaters möglich ist. Also wir sehen, dass die Welt, die Erde, wie Gott alles erschaffen hat, viel mehr Himmlisches enthält, als wir vielleicht gedacht haben. Schon von Anfang an war das ein Bild des Himmlischen. Jetzt etwas ganz Kompliziertes. Und wenn man das nicht versteht, ist auch nicht so schlimm. In Offenbarung 21 wird doch über das neue Jerusalem gesprochen. Nicht über das himmlische, das neue Jerusalem wird es genannt. Liest, da merkt man, das ist ja eine symbolische Beschreibung der Gemeinde Gottes. Es wird Johannes gesagt, schau, ich will dir die Frau des Lammes, das Weib des Lammes zeigen. Das ist eine Bezeichnung für die Gemeinde, die Brautgemeinde. Und dann sieht er das neue Jerusalem. Das ist eine symbolische Beschreibung der Gemeinde, die die Frau des Lammes ist. Aber diese Stadt, diese symbolische Stadt, wird beschrieben sehr konkret. Zum Beispiel auch, was die Dimensionen anbetrifft, wird es beschrieben als ein Würfel mit den Seitenlängen 2160 Kilometer. Wenn man die Stadien umrechnet, gibt das eine würfelförmige Stadt von 2160 Kilometer auf 2160 Kilometer auf 2160 Kilometer. Ja, das, damit man sich etwas vorstellen kann, das kann man so ungefähr in die USA einplatzieren. Aber da kommt noch die Höhe dazu, ja? Nun, wir können folgenden Schluss ziehen. Das himmlische Jerusalem als wirkliche Stadt im Himmel ist ja bereits ein Symbol von der Gemeinde. Und wenn die Gemeinde so beschrieben wird mit diesen Maßen, ist das wohl daher, dass das die Maße sind, die wirklichen Maße des himmlischen Jerusalems. Und jetzt kann man auch mal sich ausrechnen, wie viele Leute man da unterbringt. Es hat genügend Platz. Es hat genügend Platz. Es können alle kommen. Ich kann ja mal ausrechnen, wie viele Menschen hat es wohl gegeben in der ganzen Menschheitsgeschichte. Ja. Das ist also nicht ein Platzproblem. Der Himmel steht offen wirklich für jeden, der kommen will. Er muss einfach brutal, ehrlich brechen mit dem alten Leben, seine Schuld bekennen und das Opfer des Herrn Jesus für sich in Anspruch nehmen. Und dann gilt, der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gelitten, gekämpft darum. Jetzt kommen wir zur dritten Stelle über das Paradies. Die haben wir schon gelesen, 2. Korinther 12, Vers 4. Paulus war zu Lebzeiten ins Paradies entrückt worden und hörte Worte, die der Mensch nicht sagen kann. Das zeigt uns also etwas von dem Geheimnisvollen, was noch auf uns wartet. Offenbarung 2, Vers 7, da sagte Herr Jesus der Gemeinde in Ephesus, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher im Paradies Gottes ist. Also das ist wieder das himmlische Paradies und hier wird der Baum des Lebens erwähnt. Nun nicht der auf Erden. Das Paradies auf Erden gibt es sowieso nicht mehr, muss man nicht mehr suchen, denn durch die Sintflut ist ja alles zerstört und verändert worden. Aber es war bereits ein Vorbild, ein Abbild von einem himmlischen Paradies mit dem Baum des Lebens, der auf Jesus Christus hinweist, der selber das Leben ist. Er wird die Nahrung sein für die Erlösten in alle Ewigkeit. Jetzt in dem Zusammenhang wird uns vielleicht eine Stelle klar, Hesekiel 28. Wo der Fall des Satans beschrieben wird. Es geht dort um den Fürsten, den König von Tyros zunächst. Aber dann geht der Prophet über den Fürsten von Tyros hinaus und beschreibt diesen bösen Geist, von dem er getrieben war. Und da heißt es in Offenbarung 28, in Hesekiel 28, Vers 11. Und das Wort des Herrn geschah zu mir also. Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyros und sprich zu ihm, so spricht der Herr, der Ewige, der du das Bild der Vollendung warst, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Allerlei Edelgestein war deine Decke, Sardis, Topas und Diamant, Chrysolit, Onyx und Jaspis, Saphir, Karfunkel und Smaragd und Gold. Das Kunstwerk deiner Tamburine und deiner Flöten war bei dir. An dem Tag, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berg. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen, von dem Tage an, da du geschaffen worden, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Durch die Größe deines Handelns wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Und ich habe dich entweiht von dem Berg Gottes hinweg und habe dich, du schirmender Cherub, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Es geht hier um Satan, oder den Glanzstern, der zum Satan geworden ist. Er wird bezeichnet als ein Cherub. Das sind diese mächtigen, Gottes Thron bewachenden Engel. Die haben wir in Offenbarung 4 auch gefunden. Wir finden sie immer im Tempel in Verbindung mit dem Allerheiligsten. Und Satan war ursprünglich auf Gottes heiligem Berg, Vers 14. Und damit ist jetzt gemeint dieses himmlische Zion. Da war er Tempelwächter. Und weiter wird gesagt, das wird bezeichnet als Vers 13, du warst in Eden, dem Garten Gottes. Sehen wir, wie wieder der Tempelberg im Himmel, der heilige Berg Gottes, wird da als Eden bezeichnet, als Garten. Und er war sogar ein Musikerengel, das Kunstwerk deiner Tamburine und deiner Flöten war bei dir. Und dann sündigte er und wurde zum Satan. Ja, ich weiß. Völlig. Und absolut nicht haltbar, weil die Wörter sind so klar. Gerade das Tamburin, das ist das normale Wort Dof für Tamburin. Also ich kann nicht nachvollziehen, warum die Stelle da entstellt haben. Also die Alte hat zu Recht Vers 13, das Kunstwerk deiner Tamburine und deiner Flöten oder Pfeifen war bei dir. Zuerst werden die Edelsteine aufgezählt und dann kommt das. Gut, also Musik ist älter als die Sünde. Das hat schon seine Bedeutung, ja. Aber dann sehen wir auch die vielen Edelsteine, die da erwähnt werden. In Verbindung mit den Paradiesen, 1. Mose 2, wird auch gesagt von Edelsteinen und von Gold, das dort und dort ist. Also wir sehen, wie da eine ganz starke, deutliche Parallele besteht. Aber dann ist dieser Engel gefallen, zum Satan geworden. Und Gott hat ein Paradies auf Erden gemacht für den Menschen. Und dann kommt der gefallene Satan, kann das nicht ertragen, dass die jetzt dieses Glück haben, von dem er vertrieben worden ist, und brachte das erste Menschenpaar eben zur Rebellion gegen Gott, sodass sie das auch verloren hatten, das Paradies. Aber für uns Menschen gibt es ein Zurück im Gegensatz zur Engelwelt. Nach Hebräer 2 ergreift Gott die Engel nicht mehr, die gefallen sind, um sie herauszuführen, zu retten, aber die Menschen haben die Möglichkeit zurückzukehren, und darum ist der Weg zurück zu Gott, das ist der Weg zurück zum Paradies. Aber nicht zum Abbild, sondern zum Original. Also der Weg zurück ist höher als das, was vorher war. Übrigens wird dadurch auch deutlich, wenn das himmlische Original wird genannt Eden, Garten Gottes und Gottes heiliger Berg. Das ist das Paradies. Ich weiß nicht, wie ihr das euch vorstellt. Darüber spricht man ja normalerweise nicht miteinander. Wie stellt man sich das vor? Ist das Paradies bei euch im Flachland? Oder ist es auf einem Berg? Ja? Schöne Gärten, ja, das ist klar. Aber Berg oder Flachland? Was? Flachland, ja. Aber man muss eigentlich eher davon ausgehen von einem Gebirge. Denn die Quelle entsprang ja und daraus wurden vier Flüsse. Geht also immer abwärts. Flüsse gehen ja nach unten, nicht nach oben, ja. Genauso wie Euphrat und Tigris heute, die entspringen im Gebirge und gehen dann in die Tiefebene des Irak hinab. Jetzt wird aber auch klar, warum zum Beispiel in den heidnischen Mythologien solche Götterberge oder auch das Paradies wird bei vielen Völkern gibt es ja Paradiesgeschichten. Also am Anfang war ein Paradies, es gab den Tod nicht und die Menschen waren glücklich und dann kam die Sünde. Das findet man bei den verschiedensten Völkern in der ganzen Welt. So wie dann auch nachher die Sintflut, sogar die Turmbau und die Sprachenverwirrungserzählung findet man in der ganzen Welt, kann man die bei den Völkern wiederfinden. Also jetzt versteht man auch, warum oft das Paradies bei den Völkern als Berg gesehen wird. Und auch zum Beispiel der Olymp bei den Griechen, der Berg, der Götterberg, wo die Glückseligkeit der Götter ist, ein Berg. Das sind alles Erinnerungen an eine Wirklichkeit, die aber verdreht und pervertiert worden ist durch den Götzendienst. Gut, jetzt kommen wir drittens zum Scheol. Jetzt wollen wir zuerst die Wörter erklären. Das hebräische Wort Sheol, das kleine Strichlein dazwischen, zeigt einfach, wie man es aussprechen muss. Nicht Sheol, sondern Sheol, mit Stimmabsatz. Das ist ganz schön ausgesprochen. Das bedeutet im Alten Testament erstens das Grab. Der Sheol ist das Grab. Hesekiel 32, Vers 27 als Beispiel, Vers, dort wird sogar von Grab, von Beigaben, die man mitgibt in den Scheol, gesprochen. Das sind die Grabbeigaben, die alte Völker so den Toten mitgegeben haben, um ins Jenseits zu gehen. Aber zweitens, der gleiche Ausdruck bezeichnet auch das Totenreich. So in Psalm 16, Vers 10. Da heißt es, denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Nach dieser Stelle ist die Seele im Scheol, nicht der Körper. Jetzt zunächst. Da wird deutlich, dann ist Scheol hier eben nicht das Grab, sondern das Totenreich. Es ist aber das gleiche Wort, wie gesagt, in Hesekiel 32, 27 erkläre ich das als Grab, weil dort Grabbeigaben erwähnt werden. Also immer der Zusammenhang von Stelle zu Stelle ist entscheidend, ob es jetzt das Grab ist oder das Totenreich. Und sicher kann man in manchen Stellen sind die Bereiche dermaßen gemischt, dass gewissermaßen beide Ideen drin sind. Einerseits das Grab und das Totenreich. Das Wort Sheol kann man sehr gut erklären. Das heißt nichts anderes als der Fordernde. Es gibt nämlich ein Tätigkeitswort, das heißt Sha'al. Das bedeutet fragen, verlangen, fordern. Der Sheol, das Totenreich, ist der Fordernde, der nie genug bekommt und so viele wie möglich verschlingen möchte. Das drückt also das Fatale am Sterben aus. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Hebräer 9. Ich lese jetzt aus Sprüche 31, Verse 15 bis 16. Der Blutegel hat zwei Töchter. Gib her, gib her. Also beim nächsten Bibelquiz, wie heißen die beiden Töchter des Blutegels? Jetzt wissen wir die Antwort. Und jetzt weiter. Drei sind es, die nicht satt werden, vier, die nicht sagen, genug. Der Sheol, der Fordernde, oder im Hebräischen, in der hebräischen Sprache hat man sofort die Etymologie drin, ja, der Sheol, der Fordernde, der wird nicht satt und sagt nie, es ist jetzt genug. Sprüche 30, Entschuldigung, ja. 30, 15 natürlich. Drei sind es, die nicht satt werden, vier, die nicht sagen, genug. Der Sheol und der verschlossene Mutterleib, die Erde, welche des Wassers nicht satt wird, und das Feuer, das nicht sagt, genug. Der verschlossene Mutterleib, die unfruchtbare Frau, da kann es Jahre gehen von Ehe und das nützt nicht. So viel Samen und es kommt kein Kind. Also der verschlossene Mutterleib sagt nie genug. Und die Erde, die trinkt Wasser, es regnet immer wieder, aber das versickert alles. Und auch das Feuer sagt nie genug. Man kann Holz reintun, es sagt nie, jetzt habe ich genug. Ja? Aber der erste Punkt hier ist der Sheol, das Totenreich, das fordert und verlangt seine Opfer. Die griechische Übersetzung, die Septuaginta, also die Übersetzung aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, das war die Bibel der ersten Christen, die Bibel der Apostel, und das Neue Testament übersetzten Sheol durch das griechische Wort Hades. So Psalm 16, Vers 10 und Apostelgeschichte 7, Vers 27. Da wird nämlich zitiert im Neuen Testament das Psalm 16. Ich lese gleich. Vers 25. Denn David sagt über ihn, den Messias: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, auf dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. Jetzt haben wir im Neuen Testament den griechischen Text von Psalm 16. Und da heißt es Hades. Also es ist ganz einfach. Das ist die neutestamentliche griechische Entsprechung zu Sheol. Jetzt will ich erklären, woher kommt das Wort Hades, das Luther mit Hölle übersetzt hat. Das ist also falsch, das muss man vergessen. Hades, das Totenreich. Griechisch Hades kommt von A, mit einer Aspiration davor sagt man, das gibt ein H. A, das ist auf Griechisch un, nicht, oder? Anormal heißt nicht normal. Atonal heißt nicht tonale Musik. Also A, un, und des kommt von Ideen, sehen. Und so bedeutet Hades der Unsichtbare. Eben, es ist ein jenseitiger Bereich, wo der unseren Sinnen entzogen ist. Jetzt haben wir gelesen in Apostelgeschichte 2, 27, dass Psalm 16 sich auf Christus bezieht. Petrus in seiner Pfingstpredigt erklärt, das ist ein messianischer Psalm und David hat als Prophet von dem Messias, von dem Christus gesprochen, dass eben seine Seele nicht im Hades zurückgelassen wird. Ich lese da noch dazu, Apostelgeschichte 2, Vers 30. Da er, David, nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, von der Frucht seiner Lenden auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus, des Messias, geredet, dass er nicht im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Christus im Hades. Nun, Wir können das damit anfangen. Denn der Herr Jesus hat dem Schächer am Kreuz gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Unsichtbare, der Hades, das war im Fall des Herrn Jesus und des Bekehrten das Paradies. Dieser unsichtbare Bereich der Abgeschiedenen. Also durchaus positiv. Hades positiv als der Ort der abgeschiedenen Erlösten. Aber wir kommen dann auf die negative Bedeutung noch zu sprechen. Noch ein Wort. In Römer 10, Vers 7 wird gesprochen über das Totenreich, in dem der Ausdruck Abyssos verwendet wird, der Abgrund, die Tiefe. Das ist also noch ein anderer Ausdruck, der auch für den Bereich des Todes verwendet werden kann, der Abyssos. Wir werden nachher wieder darauf zurückkommen. Jetzt gehen wir aber zu einer ganz schwierigen Stelle, die wir klären sollten. Nicht wahr? Unter den Reformatoren gab es die Lehre der Höllenfahrt Christi. Die gründet sich auf 1. Petrus 3, Vers 19. Ich lese aber schon von Vers 18 an. Denn es hat ja Christus, der Messias, einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass ihr uns zu Gott führe, getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist, in welchem er auch hinging und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs. Während die Arche zugerichtet wurde, in welche wenige, das ist 8 Seelen durch Wasser gerettet wurden. Also es geht darum, Christus hat gelitten für die Sünden, als Stellvertreter. Er ist gestorben, getötet nach dem Fleisch, das heißt, als Mensch ist er gestorben, nicht als Gott. Als Gott konnte er nicht sterben. Darum ist er getötet nach dem Fleische, als Mensch gestorben. Aber er ist lebendig gemacht worden nach dem Geiste oder auch in der Kraft des Geistes. Der Heilige Geist hat ihn auferweckt. Jetzt geht der Text weiter. Und in diesem Geist ist er hingegangen und hat den Geistern, die im Gefängnis sind, gepredigt. Ja, jetzt wurde daraus abgeleitet, aha, Christus ist nach seinem Sterben an den Ort der abgeschiedenen Verlorenen gegangen und hat ihnen gepredigt, damit sie eine neue Chance hätten, nachdem also die Erlösung am Kreuz vollbracht worden ist. Ja, jetzt ist die Frage, ist dieses Hingehen im Geist, also im Heiligen Geist, war das nach dem Tod oder war das zu einem anderen Zeitpunkt? Weil der Text spricht hier nur über die Leute zur Zeit von Noah. Er spricht nicht über die Menschheit vor dem Kreuz. Also da wird dann plötzlich dieser Text ausgedehnt von Alphasöhnen. Ja, seht ihr, es gibt eine zweite Chance nach dem Tod. Ja, aber hier wird nur gesprochen über die Menschen zur Zeit von Noah. Und dann hat es solche gegeben. Ja, nein, diese Stelle bezieht sich auf die Menschen, die früher noch nie etwas gehört haben zur Zeit des Alten Testaments. Und die haben jetzt die Botschaft gehört im Hades. Ja, aber hier steht nichts von den Menschen, die noch nie etwas gehört haben. Es steht nur von den Menschen zur Zeit von Noah. Und die haben gerade gehört. Denn Noah hatte 120 Jahre gepredigt. Und ich habe die Stellen hier alle auf dem Blatt. In 2. Petrus 2, Vers 5 wird er genannt, der Prediger der Gerechtigkeit. Gott hat gesagt, ich will nicht ewig mit den Menschen rechten. 1. Mose 6, Vers 3 ist ganz wichtig. 1. Mose 6, Vers 3. Und der Herr sprach, mein Geist, der Heilige Geist, soll nicht ewiglich mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist. Und seine Tage seien 120 Jahre. Also Gott wollte mit den Menschen ernstlich sprechen durch seinen Heiligen Geist. Aber nicht ewig, sondern nur während 120 Jahren. Das war die Gnadenfrist bis zur Flut. Ja, und wer hat diese Predigt ausgeführt? Das war Noah, der Prediger der Gerechtigkeit. Da hatte Gottes Langmut gewartet, sagt Petrus. Ja. Und diese Menschen waren, wie der Text sagt, einst ungehorsam. Die hätten sich also damals bekehren können. Und nun ist der Sinn der, die sind jetzt im Gefängnis. Aber Christus hat ihnen nicht im Gefängnis gepredigt, sondern sein Geist hat durch Noah damals, ich lese so noch einmal 1. Petrus 3, Vers 18, denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Getötet nach dem Fleisch, als Mensch, aber lebendig gemacht in der Kraft des Heiligen Geistes. Und in diesem Heiligen Geist ist er hingegangen und hat gepredigt, nämlich diesen Menschen, die jetzt als Geister im Gefängnis sind, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte, in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in welche wenige, das ist acht Seelen, durch Wasser gerettet wurden. Also, wir müssen den Text nicht so verstehen, dass die eine zweite Chance nach dem Tod bekommen hätten, sondern es wird ja gerade in der Bibel gesagt, dass der Heilige Geist durch Noah gewirkt hat. Die Menschen haben gehört, sie haben nicht geantwortet. Und darum sind diese Geister jetzt im Gefängnis. Es ist also so, wie wenn ich sagen würde, ich würde heute Hans das Evangelium weitergeben. Morgen wird Hans verhaftet. Wir haben ein Drogendelikt. Und er kommt in die Kiste. Jetzt kann ich sagen, ich habe Hans im Gefängnis das Evangelium verkündigt. Aber ich habe das nicht morgen gemacht, sondern heute. Ja? Aber ich habe dem Hans, der im Gefängnis ist, habe ich das Evangelium verkündigt. Nur einfach noch davor. Und so ist die Stelle zu verstehen. Christ ist in diesem Geist, im Heiligen Geist, hingegangen und hat durch Noah gepredigt. Und jetzt sind diese Geister im Gefängnis. Ja, aber es ist so, dass in der Bibel nicht alles immer so einfach formuliert ist, wie wir es gerne hätten. Ja, ja, ja. Der Bibelübersetzer Herbert Janssen hat so ein Wort geprägt. Die Bibel ist oft nicht so eindeutig, wie wir gerne bei der Bibelübersetzung dann die Eindeutigkeit hätten. Und Petrus selber sagt von Paulus, dass viele Dinge in seinen Briefen sind schwer zu verstehen. Gut, jetzt hätte Paulus sagen können, und Petrus, in deinen sind auch noch ein paar schwierige Dinge drin, ja? Ja, man könnte das anders verstehen, das hat man auch tatsächlich anders verstanden. Und das waren nicht komische Leute unter den Reformatoren, eben ein Luther, der das so verstanden hatte. Ja, gut, aber dann müssen wir weiter argumentieren. Von der Bibel her sehen wir nirgends, dass es eine zweite Chance gibt nach dem Tod. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt für die Evangeliumsverkündigung. Und darum, die Frage hat übrigens, und in der nachreformatorischen Zeit hat das noch viele Auseinandersetzungen gegeben. Also das war ein Knackpunkt in den nachreformatorischen Lehrstreitigkeiten. Das wurde nicht einfach so überall so geschluckt, und dann hat man dann schließlich das zum Teil sehr vage formuliert, um ja nicht zu viel zu sagen. Aber eben der Punkt ist der, wir müssen klar festhalten, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und das ist der Ernst der Entscheidung, dass mit dem Tod ist wirklich, wie es heißt im Prediger, da wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Da ist die Entscheidung für ewig gefallen. Darum ist das nicht so einfach so nebensächlich, und darum war es mir wichtig, das so nebenbei noch einzuflechten in unser Thema. Und eben, dass man auch gut liest, der Text spricht nicht über die Menschen, die noch nie etwas gehört hätten, sondern ausdrücklich über die ungehorsamen Menschen, die nicht gehorchen wollten. Jetzt gehen wir weiter. Wir haben ja Lukas 16 gelesen und gesehen, der Ort der gestorbenen Menschen, die verloren gehen, heißt dort auch Hades. 16,23. Und im Hades, seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und dieser Ort wird auch genannt, in Vers 28, der Ort der Qual. Und in 1. Petrus 3, Vers 19 heißt er, das Gefängnis. Und daraus schließen wir, der Begriff Sheol, beziehungsweise Hades, bezeichnet ganz allgemein den Ort der Abgeschiedenen, unabhängig, ob es sich a. um das Paradies, den Schoß Abrahams, das Sein bei Christus handelt, oder ob es sich b. um den Ort der Qual, das Gefängnis, handelt. So, jetzt können wir hoffentlich nicht mit zu viel Sorgen in die Pause gehen. Ah nein! Ja. Wahrscheinlich bin ich müde und denke, jetzt muss sicher Pause kommen. Wir machen ja bis 16 Uhr. Der nächste Punkt. Wir finden so viel Information in diesem Abschnitt Lukas 16, wo uns so der Vorhang geöffnet wird zum Jenseits. Da sehen wir nämlich, dass der Ort der Verlorenen und der Ort der Erlösten durch eine tiefe, unüberbrückbare Kluft getrennt ist. Lukas 16, 26. Und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Das zeigt uns auch wieder das Endgültige nach dem Tode. Keine zweite Chance. Unüberbrückbar. Das bestätigt also nochmals, was wir gerade besprochen haben in Verbindung mit 1. Petrus 3. Wo der Baum fällt, der bleibt er liegen. Wir erkennen sogar aus diesem Abschnitt, dass es Sichtkontakt und Kommunikation zwischen den Bereichen gibt. Das ist höchst erstaunlich. Das wird uns aber hier enthüllt, denn dieser reiche Mann am Ort der Verlorenen spricht mit Vater Abraham, seinem Vorfahren. Darum nennt er ihn Vater, weil es sein Vorfahrer ist als Jude. Kommunikation und Sichtkontakt ist möglich. Er sieht auch Lazarus im Schoß Abrahams. Übrigens, Schoß Abrahams, das hat nichts zu tun mit einem, dass er jetzt so ein Baby ist, oder? So wie es im Negro Spiritual verstanden wird, Rock My Soul in the Bosom of Abraham. Ja? Das ist das. Wiege meine Seele im Schoß Abrahams. Rock my soul in the bosom of Abraham. Ja, hat nichts damit zu tun, sondern im Schoß Abrahams, das geht aus von der Situation des gemeinsamen Essens. Nicht wahr? Johannes war doch beim letzten Passa, lag er im Schoß Jesu. Die Polster, auf denen man beim Abendessen lag, waren so angelegt, dass der geehrteste Gast mit dem Polster so zu liegen kam, dass er unterhalb des Hausvaters lag. Und diesen Platz hatte offensichtlich der Jünger, den Jesus liebte, Johannes. Und dadurch konnte er mit dem Kopf an die Brust Jesu auf dem Polster erhöht hinkommen. So hatte er gewissermaßen den Kontakt zum Herzschlag des Erlösers. Und das ist von dieser Situation her, das hat also nicht mit dem Mutterschoß des für das Kleinkind zu tun, wo man das Baby so trägt, sondern es geht hier um Tischgemeinschaft. Die üben Tischgemeinschaft. Und was auch noch sehr eindrücklich ist, es heißt in 16,25, Kind, das sagt Abraham, weil er der Vorfahre ist, von diesem verloren gegangenen, nennt er ihn Kind. Gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleicherweise das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Nicht er ist getröstet, er wird hier getröstet. Das ist also ein Aspekt des Paradieses, dass Menschen, die so Schweres gelitten haben in ihrem Leben, dass die nach dem Tod mit dem dass sie mit dem noch fertig werden müssen, indem sie dort getröstet werden. Aber wirklich den Trost bekommen. Und darum heißt es dann auch später von der neuen Welt in Offenbarung 21, dass es da keine Träne mehr geben wird und es wird kein Geschrei mehr geben, kein Schmerz, nichts mehr. Aber es ist nicht so, dass man im Himmel das einfach schlagartig alles gut ist, sondern sie werden hier getröstet. Übrigens, im Himmel kann man weinen. Wir haben ausdrücklich ein Beispiel von einem Menschen, der im Himmel weint, oder? Johannes, Offenbarung 5, er sieht, dass niemand würdig ist, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Da weint er sehr. Der ist im Himmel. Wie kann man im Himmel weinen? Ja, das kann man. Und man kann sogar getröstet werden. Und wenn wir diese Sicht nicht hätten, dann könnten wir die Frage nach der Gerechtigkeit auf Erden nie beantworten. Wer nicht damit rechnet, dass es eine Gerechtigkeit im Jenseits gibt, wird nie fertig werden mit dem, was in der Judenvernichtung zum Beispiel gemacht worden ist. Unmöglich. Aber es gibt eine Gerechtigkeit, die über den irdischen Horizont hinausgeht. Und darum sagt Abraham, Kind, du hast dein Gutes in deinem Leben gehabt. Und jetzt leidest du Qual. Das muss sein, sonst würden wir mit dem Leben eigentlich gar nicht fertig werden. Die Frage nach der Gerechtigkeit müsste uns wirklich irre machen. Und das ist auch geschehen. Darwin schreibt in seiner Autobiografie an einer Stelle, wenn ich den gestirnten Himmel anschaue, dann kommt es wie eine Macht über mich, dass es doch einen Schöpfer gibt. Und dann, wenn ich an die Ungerechtigkeit in dieser Welt denke, dann geht das wieder weg. Das Problem der ungelösten Gerechtigkeitsfrage, das hat er so pervertiert, um schließlich den Gedanken des Schöpfers von sich zu weisen. Aber es ist nicht eine unlösbare Frage, weil Gott uns zeigt, es gibt eine Gerechtigkeit, die geht über den Horizont des Grabes hinaus.